Benjamin hier, hallo. Du hörst diesen Podcast wahrscheinlich auf deinem Handy mit einem Podcatcher. Vielleicht hast du die Webseite geöffnet oder du hörst dir die Episode über Spotify an. Egal wie, wann und wo du hörst, schau jetzt mal auf deinen Bildschirm. Du liest den Episodentitel AUF007, danach das Wort Urknall und dazwischen ein Doppelpunkt. Schau dir einen dieser Punkte jetzt mal genauer an. Am Anfang, also ganz zu Anfang, nehmen der gesamte Raum, die gesamte Materie und die gesamte Energie des Universums weniger als ein Billionstel der Größe dieses Punktes ein. Das ist ein Vergleich, den der bekannte Physiker Neil deGrasse Tyson angestellt hat. Die Grundkräfte der Natur waren auf diesen Punkt verdichtet. Ein unendlich kleiner, ein unendlich heißer, ein unendlich dichter Zustand. Wir wollen uns anschauen, wie aus diesem Zustand heraus alles andere werden konnte. Und das schauen wir uns aus zwei Blickrichtungen an. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung, Episode 7, Urknall. Die Geschichte vom Urknall beginnt mit einer Enttäuschung. Denn man weiß nicht, woher die anfängliche Verschmelzung aller Kräfte kam, wie diese unvorstellbar winzige kosmische Singularität entstanden ist. Man weiß nur eines, ab diesem Zeitpunkt kann es eigentlich nur weitergehen. Wir sind immerhin am Anfang von allem und der Kosmos kann nicht anders als expandieren. Die schnelle, gewaltige Expansion in den ersten Bruchteilen der ersten Sekunde bezeichnen wir heute als Urknall. Alles, was in den ersten Bruchteilen der ersten Sekunde, seit es die Zeit überhaupt gibt, alles, was dort passiert, bestimmt unser Universum bis heute. So hat es der frühere Leiter des CERN, Rolf-Dieter Heuer, einmal beschrieben. Denn der Urknall bezeichnet keine Explosion, sondern die gemeinsame Entstehung von Materie, Raum und Zeit aus der ursprünglichen Singularität. Deshalb ist auch der Begriff Urknall, der sich für diesen anfänglichen Vorgang durchgesetzt hat, eine eher unglückliche Sache. Das etwas unbeholfene Wort Knall verleitet ja zu der Vorstellung eines Feuerwerks in einer bestehenden Umgebung. Puff, Peng, Batsch. Es spritzen Funken, die Fragmente fliegen in alle Richtungen. Der Knall ist außerdem ein akustisches Phänomen, ein hörbares Zeugnis von Feuer, Schall und Rauch. Der Urknall aber ist kein Knall in diesem Sinne, denn es gibt keine Richtungen, in die Fragmente fliegen könnten. Es hat erst recht nicht hörbar geknallt. Es gibt keine Schallwellen, die sich im Raum ausdehnen. Es ist vielmehr der Raum selbst, der sich bildet und ausdehnt. Hier an dieser Stelle habe ich mir notiert, dass es jetzt der richtige Moment für ein erstauntes Innehalten ist. Also, Moment, halt, wie bitte, langsam, langsam, langsam. Tja, der Anfang des Universums ist mit Worten kaum auszudrücken. Unser sprachliches Vermögen gerät an seine Grenzen. Es gibt überhaupt nur eine Sprache, mit der man den Anfang des Universums adäquat ausdrücken kann. Und das ist die Sprache der Mathematik. Der Urknall ist aber zweierlei. Einerseits natürlich theoretisches Konzept der modernen Physik, der Schlüssel zu vielen empirischen Beobachtungen und Messungen, ein Baustein in der großen, allgemeinen Theorie, die die Physiker fanatisch versuchen zu entwickeln. Die Poesie der Schöpfung ist mathematisch. Was aber passiert, wenn wir den Urknall nicht mehr in der Sprache der Mathematik, sondern literarisch beschreiben möchten? Wie könnte eine Übersetzung des Phänomens Urknall in die Semantik der deutschen Sprache aussehen? Der Urknall muss nicht nur Physik und Theorie sein. Man kann den Urknall auch als eine der gewaltigsten Geschichten überhaupt erzählen. Und hier wird es für unseren Podcast erst richtig spannend, denn es geht um alles. Wenn wir uns den Urknall anschauen, dann können wir das auf die Weise der Physik tun. Oder wir versuchen etwas anderes, und zwar einen neuen, von der Wissenschaft abgeleiteten Schöpfungsmythos des Universums zu entwickeln. Denn in der Idee vom Urknall finden wir haufenweise Mythos. Die zeitliche Entwicklung des frühen Universums ist nämlich vor allem eines: unvorstellbar.
Im Anfang war ein Einzelnes. Dieses war im Anfang bei sich selbst. Alles ist durch das Einzelne geworden, und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Es war die Möglichkeit von Raum. Es war die Ahnung von Zeit. Es war das Potenzial von Energie und Licht. Es war ein Nichts und doch ein Alles. Und dieses Einzelne ruhte in sich. Da ward auf einmal eine Regung in der Finsternis, die das Nichts bedeutete. Und es ward Unruhe in dem Einzelnen. Und aus dieser Unruhe entsprang das Verlangen, zu einem Sein zu werden. Und es wurde. Es wurde Raum. Es wurde Zeit. Es wurde Energie. Aus dem Einzelnen wurde eine Vielzahl, und diese Vielzahl gleiste im Licht der kosmischen Geburt.
Das Universum hat tatsächlich einen Anfang. Das kommt uns jetzt nicht besonders beeindruckend vor, aber diese Erkenntnis hat schon eine gewisse Brisanz, erkenntnistheoretisch wie philosophisch. Aber der Anfang ist, wie könnte es auch anders sein, ein Prozess. Es sieht zwar so aus, als ob der Urknall ein punktueller Beginn ist, doch am Anfang der Beschreibung des Urknalls steht auch ein Zeitintervall. Dieses ist zwar unfassbar kurz, dennoch trägt es aufgrund seiner Wichtigkeit einen eigenen Namen, nämlich Planck-Ära. Diesen Augenblick in der Entwicklung des frühen Universums zeichnet aus, dass alles eins ist. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es nur eine fundamentale Kraft, die im Universum wirkt, die sogenannte Urkraft. Mit Planck-Ära bzw. Epoche meint man das Zeitintervall von t gleich 0 bis t gleich 10 hoch minus 43 Sekunden nach dem Anfang des Universums. Dafür gibt es eine eigene Einheit, nämlich die Planck-Zeit, die kleinste sinnvolle Zeiteinheit in der Physik. Ansonsten ist selbst die moderne Physik hier mit ihrem Latein am Ende, denn ihre Hypothesen, Formeln und Beschreibungen versagen in dieser Phase. Einzig eine Vermutung bleibt, und diese lautet: am Ende der Planck-Ära konnte sich die Gravitation von den anderen kosmischen Grundkräften lösen und den Zustand der Singularität damit zum allerersten Mal aufbrechen. Und erst in der folgenden Zeit, wir sprechen dann immer noch von 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Anfang, erst in dieser folgenden Zeit können sich die vier kosmischen Grundkräfte nach und nach vollständig voneinander lösen. Das ist eine wichtige Sache, denn erst mit allen vier Grundkräften im Gepäck kann man physikalisch überhaupt erklären, was im Universum so los ist. Was sind die vier kosmischen Grundkräfte? Da wäre erstens die schwache Kernkraft. Diese steuert den radioaktiven Zerfall. Zweitens die starke Kernkraft, die dafür sorgt, dass Atomkerne gebunden bleiben. Drittens die elektromagnetische Kraft. Diese wiederum bindet verschiedene Moleküle aneinander. Und viertens die Schwerkraft. Naja, die kennt man ja so aus dem Alltag.
Und die Kräfte stoben auseinander. Und es brannte ein Feuer und der Raum selbst raste dahin. Die Zeit machte den Wandel, der Neues schafft. Und sie machte die Geschwindigkeit, die Bewegung zeugt. Und sie machte das Vergehen, welches Existenzen vernichtet. Und so geschah es. Es wurde Neues. Es war Bewegung. Es war Vernichtung. Und jedes Ding war ein Werdendes, Springendes, Vergehendes. Und das Universum brachte junge Teilchen hervor, Körper und Antikörper, die Dinge nach ihrer Art zerstörten und Effekte, die neue Teilchen schufen, mit neuen Antikörpern nach ihrer Art. Und die Teilchen drängten ins Dasein und verschwanden in die Nicht-Existenz. Alles war ein Sturm, ein hysterischer Tanz und doch nicht mehr als ein Flackern in der Finsternis. Alles war bedeutsam und einzigartig und doch nur ein Flüstern in der Ewigkeit. Und das Universum war in jedem Augenblick ein neues. Und es wuchs und in ihm ward unbändiges Chaos. Doch aus Gewalt und Chaos wurde bald Form und Geist.
Die gigantische Menge an Energie, Materie und Kräften, die sich im frühen Universum versammelt haben, treiben den Kosmos auseinander, und zwar mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit. Nach der Relativitätstheorie ist zwar nichts schneller als das Licht, das gilt aber nur für Bewegungen im Raum und nicht für die Inflation des Raums selbst. Infolge der unbändigen Expansion nimmt die Größe des Raumes zu, Dichte und Hitze aber nehmen ab. Platz für etwas Neues. Es bilden sich Teilchen, die Bausteine unserer Materie und der späteren Elemente. Dieser als primordiale Nukleosynthese bezeichnete Prozess bringt Quarks, Hadronen, Protonen, Neutronen, Elektronen, Positronen und Neutrinos hervor. Gleichzeitig bilden sich deren Antiteilchen, die berühmt-berüchtigte Antimaterie. Teilchen und ihre Antiteilchen aber heben sich gegenseitig auf. Wenn sie aufeinandertreffen, annihilieren sie sich gegenseitig. Im Klima des frühen Universums kommt es auch zu anderen Wechselwirkungen zwischen den Teilchen, in denen verschiedene Körper umgewandelt werden und Nebenprodukte entstehen. In einer epochalen Schlacht von andauernder Auslöschung, Neuentstehung und Umwandlung haben wir nach circa einer Sekunde nach dem Anfang von allem, nach dieser einen Sekunde haben wir all die Teilchen beisammen, die später alle Materie unseres Universums bilden sollen. Es dauert dann noch 10 Sekunden, bis der allererste Atomkern, den es geben soll, so fertig gebacken ist. Der Tanz der Teilchen soll aber noch weitergehen, denn es ist nach wie vor unvorstellbar heiß und dicht im Universum. Tatsächlich spricht die Urknalltheorie davon, dass es noch weitere 400.000 Jahre dauern soll, bis die Temperatur ausreichend abgesunken ist, damit sich stabile und dauerhafte Atomkerne bilden können. Und damit die bekannte Palette unserer chemischen Elemente.
Und da erlosch der Feuersturm. Und ein jedes Teilchen suchte sich ein anderes. Und die Kräfte machten Verbindungen, die Ordnung schufen und Wirkungen, aus denen Materie erwachsen konnte. Und so geschah es. Die Dinge blieben zusammen und es wurde Ordnung und es erwuchs Materie. Und das Universum wuchs und in ihm ward Ruhe und Ordnung und unteilbare Finsternis. Doch die Energie ruhte nicht und auch nicht die Materie. Getrieben von Wellen aus Kraft fand sich die Materie. Und es wurden Schwärme aus Materie und Energie. Und es wurden Lichter im Gewölbe des Raums. Am Ende der kosmischen Nacht flammten unzählige junge Sonnen auf. Und auch diese wurden und vergingen. Und ihr Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst.
Was mich an Physik so fasziniert, das Allergrößte, die gewaltigen Kräfte, die im Kosmos wirken, hängen eng mit dem Allerkleinsten, Unsichtbaren und Unscheinbaren zusammen. Das sieht man besonders gut bei den Theorien zum Anfang des Universums. Wer sich normalerweise mit dem Weltall beschäftigt, schaut sich die großen Dinge an, Planeten, Sterne, Galaxien, schwarze Löcher, Gravitationswellen, dunkle Materie, dunkle Energie. Diese sind für den einzelnen Menschen schon gewaltige Körper und Phänomene im All und sie sind der Gegenstandsbereich der Kosmologie. Beschäftigt sich Kosmologie aber mit dem Anfang, betreibt sie eigentlich Teilchenphysik. Und das Hübsche ist, dass man da dann auch ganz gut mit den bekannten Formeln und Theorien, die man sich so zurechtgelegt hat, auskommt. Tja, die Einsteins und Newtons dieser Welt haben sich das schon ziemlich gut ausgedacht. Außerdem passt die Welt in der Sprache der Mathematik schon ziemlich gut zusammen. Auf jeden Fall besser als in der Sprache, ja, der Menschen. Zumindest fast, denn selbst in den Theorien der Physik ist die Geschichte vom Universum noch lange nicht zu Ende erzählt. Es gibt sie noch, die Geheimnisse im Dunkel des Kosmos, und diese Geheimnisse scheinen trotz ausgereiften Teleskopen und kilometergroßen Experimentieranlagen wie dem Large Hadron Collider des CERN in Genf unergründlich. Und was ist mit dem Mythos-Urknall? Etwas abseits von der Physik, der hat seine ganz eigene Wirkmacht. Zum Beispiel können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass das Universum keinen Anfang gehabt haben soll. Das war am Anfang des 20. Jahrhunderts noch ganz anders. Damals hatte die Fachwelt noch die Vorstellung vom statischen Universum. Heute leben wir mit einem Weltbild von einem dynamischen Universum, mit einem Big Bang ganz am Anfang. Und wir haben ein ganz genaues Bild davon. So genau, wie es die Physik eben zu zeichnen vermag. Der Urknall ist ein stehender Begriff geworden, in unserer Kultur ein Teil von Common Sense, an dem nicht zu rütteln scheint. Doch solche geglaubten Sicherheiten, geglaubten oder gewussten Sicherheiten sind auch gerne mal eine Quelle der Neugier. Alles schön und gut, können wir zur Physik sagen, aber von nichts kommt doch nichts. Und wir hätten recht damit. Die Frage, die naheliegt, ist ja, was war denn jetzt eigentlich vor dem Urknall? Und die Frage, was war vor dem Urknall, macht einerseits eigentlich keinen Sinn, weil mit dem Urknall ja auch die Zeit selbst entstanden ist. Wenn man es genau nimmt, dann gibt es daher kein Davor. Der Urknall ist in diesem Sinne eine Tatsache ohne Geschichte, ein Heute ohne Gestern. Dennoch ist es eine faszinierende und in gewisser Weise auch beunruhigende Frage, was den Urknall eigentlich bewirkt haben könnte. Es könnten Kräfte gewesen sein, die noch außerhalb unseres Erkenntnisvermögens liegen. Vielleicht sogar außerhalb dessen, was wir innerhalb der Grenzen unseres Universums erklären bzw. verstehen können. Daher ist es vielleicht gar nicht so abwegig, den Urknall auch als eine Art wissenschaftlich gesicherten Mythos zu verstehen. Denn die Mythen haben menschlichen Zivilisationen schon immer geholfen, das Unbegreifbare begreifbar zu machen. Danke fürs Zuhören. Für die Umsetzung dieser Episode habe ich mich stark von einer Ausgabe von Bayern 2 Radio Wissen aus dem Jahr 2011 inspirieren lassen, die ebenfalls versucht haben, spielerisch einen Mythos zum Urknall zu entwickeln. Meiner Meinung nach kann man das Spiel aber noch viel weiter treiben und viel näher an den tatsächlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren. Das habe ich hier und heute ansatzweise versucht. Für den Mythos-Text habe ich außerdem auf die Anfangspassagen aus der Genesis und dem Johannesevangelium zurückgegriffen. Und siehe da, das passte erstaunlich gut zusammen. Wer mehr in Sachen Physik, Weltraum, Teilchen, Formeln und im kompakten Format erfahren will, dem kann ich das Hörbuch bzw. auch das Printbüchlein Das Universum für Eilige empfehlen. Die Beschreibung von Urknall-Planck-Ära und der Expansion des frühen Universums gibt's zum Nachlesen nochmal viel genauer in den Lexikonartikeln beim Spektrum der Wissenschaft. Alle Links und Nachweise findet man wie stets und immer in den Shownotes. Die gibt's auf der Webseite im Episodenpost und gute Podcast-Player zeigen die Shownotes und den Episodentext auch jetzt gerade auf deinem Endgerät an. Überhaupt funktioniert das mit dem Podcast hören am besten mit einem waschechten Podcatcher und einem Abo über den RSS-Feed oder wahlweise iTunes. Den Podcast kannst du auch bei Spotify hören, aber da finde ich unter uns die Darstellung wirklich etwas sehr, sehr lieblos. Also wenn du über Spotify hörst, empfehle ich dir, demnächst auf eine App mit höherem Funktionsumfang umzuziehen. Deine Lieblingspodcast findest du dort ganz sicher auch. Eine kleine Anleitung in Sachen Podcast-Abo habe ich ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Die Musik stammt von Lee Roseware und Stellatron. Du kannst beide Künstler auf Bandcamp hören und unterstützen. Zum Urknall wird es eine weitere Episode geben. Es gibt nämlich einen Aspekt, der es nicht in diese Folge geschafft hat. Woher weiß man eigentlich so genau, wie das mit dem Anfang ausgesehen hat? Die Forschungsgeschichte zum Urknall ist ein eigenes kleines Kammerspiel. Darüber, wie Wissenschaft funktioniert und über die Wichtigkeit, über den Anfang zu forschen. Freu dich also auf die Aufbruchstimmung Bonusfolge 3, den Anfang entdecken. Bis dahin wünsche ich dir eine aufregende Zeit.